Hallo und herzlich willkommen an der Apotheke der Apovit. Mein Name ist Marcel Becker und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Apovit GmbH. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn auch heute es nicht schön ist, was wir als Thema haben. Vor ein paar Tagen hat eine deutsche Politikerin den Satz geprägt: Wir sind heute mit einer neuen, anderen Welt aufgestanden. Und wir nehmen es auch zum Anlass, heute mal ganz anders bei der Apovit bei der Apotheke unterwegs zu sein. Ich bin nicht alleine, es sind drei andere Gesprächspartner mit am Tisch. Bevor ich euch vorstelle oder kurz mal vorstellen eurerseits, bitte. Es geht, wie wahrscheinlich jeder sich denken kann, um den Konflikt, der in der Ukraine gerade ausgetragen wird, den, ich sage jetzt mal, Invasion, Überfall, Angriffskrieg, den Russland losgetreten hat, der Ukraine gegenüber tretend, was uns betroffen macht. Ich bin jemand, der sehr gerne liest, weil bei mir sehr schnell sehr intensive Bilder im Kopf entstehen und habe mich immer gefühlt an Geschichten, die mir meine Großväter erzählt haben. Der eine aus dem Sudetenland, vertrieben, Krieg miterlebt, der andere aus Schlesien, vertrieben, Krieg miterlebt. Bilder, die ich nur im Kopf hatte, auf einmal sind sie real bei uns in Europa vor dem Fernseher und gar nicht weit entfernt. Und das wäre jetzt tatsächlich meine Überleitung an Alec, dich. Du bist in der Ukraine verwurzelt, bist unmittelbar betroffen von diesem Konflikt. Henrik, der mit an Bord ist, der den Kontakt zwischen uns hergestellt hat. Luisa von Apovit-Seite, die mit im Gespräch ist, die am Montag die Idee hatte, wir müssen irgendwas tun, wir müssen irgendwas helfen und nicht bloß irgendwelche lapidaren Solidaritätsbekundungen aussprechen. Und hat das an einem Tag auf die Beine gestellt mit euch zusammen. Ich bin tatsächlich da jetzt nur Host und Unterstützer im eigenen Hause. Aber Alec, vielleicht kannst du kurz schildern, was ist los bei dir, in der Familie, bei euch in der Ukraine? Vielleicht kannst du uns einen Eindruck geben.
Ja, lass mich erstmal nicht fangen. Also, grundsätzlich ist es ja so, dass der Krieg mittlerweile seit 2014 läuft, ist aber in der deutschen Politik beziehungsweise in Deutschland grundsätzlich erstmal als solche wahrgenommen. Ja, wir wissen, dass die Gesellschaft ist relativ gespalten. In der modernen populistischen Zeit gab es sehr viele Putins-Versteher, beziehungsweise sehr viele Unternehmen, die auch dann die Interessen in Russland lobbyiert haben. Deshalb, also die Kriege 2008 in Georgien, 2014 in Ukraine, die wurden nicht als Kriege dargestellt. Wir haben bis zur letzten Minute noch nicht daran geglaubt, dass der Putin eigentlich so weit bockert. Ja. Also auch sehr viele Russen, obwohl sie seine Politik unterstützen. Jetzt ist es aber so weit, dass wir durch die unglaubliche Konsolidierung in der Gesellschaft, durch unglaubliche Wille und im Prinzip Kampfbereitschaft den Krieg auf die zweite Stufe gebracht haben. Und ich komme aus einer Stadt Kharkiv, das ist Partnerstadt von Nürnberg. Ich habe dort 27 Jahre meines Lebens verbracht und jetzt sieht es so aus, dass die Stadt wird einfach ausgelöscht. Ja, die kommen mit den Bodentruppen nicht weiter. Unsere Luftabwehrsysteme sind eigentlich zum Teil zerstört oder nicht modernisiert. Das haben wir auch zum Teil Westen zu verdanken. Auch unsere Regierung, die ziemlich blauäugig reagiert hat. Also ich weiß, dass Zelensky momentan als großer Held dargestellt wird, sehe ich das auch so. Aber die Zeit vor dem Krieg haben wir einfach mal nicht daran geglaubt und haben quasi sehr blauäugig reagiert auf die russische Aggression. Und momentan ist es ja so, das wird einfach mal mit unglaublicher in einer unglaublichen Dimension einfach gegen Zivilisten vorgegangen. Also heute wurden ein Krankenhaus komplett zerstört. Die haben, glaube ich, also den größten Atomreaktor in Besitz eingenommen, also die Russen in der Nähe von Saporischschja. Und irgendwann mal muss ich sagen, mir reicht meine Reichweite ist nicht mehr intakt, um das Ganze, um die ganzen Dimensionen, also für mich nachzuvollziehen.
Wahnsinn, also tatsächlich geht es mal gerade kalt den Rücken runter, wenn du sagst, ja, 27 Jahre in einer Stadt gibt, die jetzt gerade im Erdboden gleich gemacht wird und ausgelöscht wird, kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Und was du zur Einordnung sagst, Hendrik als derjenige, der uns auch mit Alec in die Verbindung gebracht hat, wie nimmst du das wahr, wie aus der Perspektive, sag jetzt mal, des Westens in Anführungsstrichen, auch wenn ich die Ukraine zum europäischen Gemeinschaft und damit aus dem Westen sehen würde, wie ist deine Wahrnehmung des gesamten Konflikts?
Also ich bin ähnlich geprägt wie du, das ohne das zu wissen. Also meine Großeltern sind zum einen Teil auch aus Meri Schönberg, also auch vertriebene Sudeten gewesen. Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Und meine Großeltern haben mir extrem viel von der Zeit erzählt. Und auch in der Familie bin ich sehr geprägt worden, was diese kriegerischen Handlungen in Europa in den letzten Jahrhunderten angeht. Und jetzt die Bilder zu sehen, da geht es mir genauso wie dir. Es ist unmissverständlich, dass da nicht reagiert wurde und nicht früher reagiert wurde. Also Russland hat im November angefangen, Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzuziehen. Und das waren im Januar dann 130.000 Soldaten. Ich selber war 2002 bei der Bundeswehr. Ja, und wenn man sich vor Augen hält, was es bedeutet, Menschen und Material in diesem Maßstab zu bewegen, dann weiß man, dass das ein unheimlicher logistischer Aufwand ist und Geld kostet. Und das macht man nicht ohne einen Hintergrundgedanken. Und da weiß ich nicht, warum man da einfach nicht früher reagiert hat. Die ganzen diplomatischen Anstrengungen, die unternommen wurden, die waren sicherlich richtig und wichtig. In meinen Augen war es alles zu spät. Ja. Natürlich wusste man jetzt nicht vorher genau, was passiert, aber dass irgendetwas da im Busch ist oder im Busch sein muss, das hätte, glaube ich, vorher klar sein müssen. Ich selber habe Alec kennengelernt über einen beruflichen Werdegang und wir haben unheimlich viel Zeit verbracht auf Geschäftsreisen und konnten über viele Themen reden, auch schon damals über die Besetzung der Krim und die Annexion und auch über die Darstellung der Medien, was ich auch immer ein wichtiges Thema finde, weil ich versuche, mich immer da relativ breit aufzustellen. Also Berichterstattungen sind heutzutage schnell ein Thema von Massenmanipulationen in eine bestimmte Richtung. Und da war es für mich ganz interessant, auch die direkte Seite von Alec schon damals zu hören. Weil du einen anderen Blickwinkel bekommst, ja, als nur das, was wir tagtäglich in den Nachrichten und in den Zeitungen zu sehen bekommen.
Ja, verstanden, absolut. Alec, wie ist da dein Blick auf, jetzt weg von der Ukraine, auf den Rest der europäischen Gemeinschaft? Wie ordnest du die Verhaltensweisen in den letzten Jahren ein?
Wir müssen erstmal vielleicht in die Vergangenheit blicken. Ja, der Putin kam 2000, glaube ich, an die Macht, ja, in Russland. Der war ja als Nachfolger von Boris Jelzin genannt und letztendlich, das war also eine Übergabeoperation, kann man sagen, weil letztendlich das komplette russische FSB wurde involviert. Ja, und 1999 gab es berühmte Explosionen in Russland, in Moskau, die eigentlich bekanntlich durch FSB vorbereitet wurden. Das war ja eigentlich Grund für den zweiten Tschetschenienkrieg. Die berühmte Journalistin Anna Politkovska, die die ganze Vorfälle kritisiert hat und im Prinzip auch dann untersucht hat, die wurde dann ein bisschen später umgebracht. Etwas später kamen dann solche Geschichten wie mit Kursk, mit Beslan, wo einfach Putin hunderte von Kindern erschossen hat, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Dann kam Nordost, also Geiselnahme. Und 2004, während unserer ersten Orange Revolution, da war er in noch Light-Version von sich selbst jetzt. Da war er bereit, eigentlich Sondereinheiten nach Kiew zu schicken. Und unser ehemaliger Präsident Kutschma, man kann halten von ihm, was man will, der hat Blutbad damals verhindert. Also das heißt, Westen wusste immer, also wirklich wortwörtlich immer, wer da in Moskau an die Macht gekommen ist. Also die Zeiten, in diese große Interesse an dem neuen kulturellen Russland, ja, also der Jelzin, also natürlich, also der war mit Vorsicht zu genießen, aber diese Entwicklungszeit, obwohl der Putin noch in den ersten Jahren sehr viel in Demokratie gesprochen hat, aber er als ehemaliger KGB-Mitarbeiter beziehungsweise als KGB-Chef, ja, mit seiner explizite Vorgeschichte. Jeder wusste, wer da an die Macht in Russland kam. Das ist erstmal so. 2006, der dann später umgebrachte Litvinenko, der in England mit Polonium ermordet wurde. Der hat man damals Westen gewarnt. Er hat gesagt, während wir einen virtuellen Osama bin Laden jagen, entsteht in Moskau ein Monster seinesgleichen, der irgendwann mal diese Welt zerstört und Millionen Menschen opfert. Und 2007, spätestens damals, kam er mit seiner berühmten Rede auf eine Münchner Sicherheitskonferenz und man musste einfach mal in die Augen von Merkel etc. sehen, wie viel Angst sie plötzlich hatten. Der hat die komplette Weltordnung in Frage gestellt. Der hat die komplette, als wirklich als beleidigender Teenager, der beweisen wollte. Der wollte einfach mal Amok laufen. Also ich denke einfach mal an so einen virtuellen Columbine. Also die Leute, die in der Schule gemobbt wurden, denn die sagen, jetzt zeigen wir euch. Mhm. 2008, Georgienkrieg. Und im Prinzip, wie hat Westen reagiert?
Ja,
ein bisschen weggeschaut. Also das einzige Land, das Georgien geholfen hat, das war Ukraine.
Ja.
Und unser damaliger Präsident Juschenko, der hat die Raketen, Luftabwehrraketen geschickt. Und spätestens dann musst du deine klare Kante zeigen. Ich finde es absolut amüsant, dass die Kollegen Gabriel und Merz dabei in einem Talkshow sitzen und richtige Worte sagen. Und die sagen, dass Putin, den wir jetzt erleben, und vor 3-4 Jahren, das sind zwei unterschiedliche Personen. Ich sagte, echt jetzt? Und davor war er also einfach mal dann gemütliche Geselle, der war ziemlich cool, ja. Also nach dem Motto lupenreiner Demokrat. Deshalb, diese Entwicklung dauert seit zig Jahren, ja, und ganz ehrlich, spätestens Annexion von Krim, die ganzen Reaktionen von aus Europa, Westen etc., die waren einfach in meinen Augen lächerlich. Weil du kannst nicht im Jahr 2014 sagen, Freunde, Königsberg, das ist eigentlich, also Kaliningrad, das ist eigentlich unser. Ja, also denn keiner kommt in Deutschland auf diese Idee. Beziehungsweise die Japaner, die kommen auch nicht auf die Idee zu sagen, die Kurilischen Inseln, die sind eigentlich historisch gesehen unser. Ja, sonst stehen wir tatsächlich vor dem Dritten Weltkrieg. Aber zum Thema Dritter Weltkrieg, ich habe letzte Woche Putins Rede angehört. Und ich hatte wirklich eine tierische Angst gehabt. Weil diese Ausmaß von der paranoide Darstellung, also von der Weltdarstellung, ist, glaube ich, nicht so vielen in Deutschland bekannt.
Ja.
Und wir wissen nicht, also wie weit er gehen kann. Der ist momentan fühlt sich in die Enge getrieben, in die Ecke. Und es gibt schon in Russland in eine bestimmte Szene, die rufen an einem kleinen Nuklearkrieg.
Ja, Angst tatsächlich etwas, was ich bestätigen kann. Auf einmal kam die bei mir durch. Luisa, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Wie nimmst du die ganze Situation aktuell wahr? Wie stellt sich es bei dir dar?
Also ich rede da, glaube ich, wie viele aus meinem Umfeld. Ich habe auch Angst. Ich bin entsetzt, was da passiert ist. Ich saß das ganze Wochenende nur vor dem Fernseher und habe den ganzen Tag alle Sondersendungen dazu angeschaut. Und ja, es ist einfach erschreckend. Und ja, und demzufolge ist dann auch bei mir die Idee gereift, wir müssen was tun. Wir müssen den Menschen helfen. Immerhin etwas tun in der schlimmen Situation jetzt.
Die Idee zu der gemeinsamen Aktion, hast du ja angesprochen, kam von dir kurz nach dem Wochenende. Was waren die ersten Ursprungsgedanken, die bei dir aufkamen? Du bist ja später dann an mich herangetreten, aber vielleicht kannst du uns dann so ein bisschen einen Einblick geben, was hat dich jetzt dann wirklich final dazu bewogen, den Gedanken zu fassen?
Also nachdem man ja auch die ganzen Bilder gesehen hat und auch gehört hat, es fehlt an allem, die Lebensmittel gehen aus etc., die Menschen brauchen Hilfe, es ist kalt, sie frieren, es sind auch viele Tiere mit auf der Flucht und es ist Bedarf an allem und so kam einfach die Idee, wir müssen zusammenhalten, wir müssen was sammeln, gerade auch in der medizinischen Versorgung. Und so kam die Idee einfach, dass wir unsere Kontakte nutzen und sammeln und etwas an die Quelle bringen. Ja, ich kam dann mit meiner Idee auf dich zu und du bist zum Glück sofort drauf eingestiegen und so ist das Ganze entstanden.
Mhm, ja, tatsächlich wollte ich da jetzt auf Aliknut zurückreferenzieren, weil wir sind ja mit einem Bild reingegangen, da wird etwas gebraucht und du hast auch sofort eine Liste gefunden und bei uns intern geteilt, was gebraucht wird. Aber ist diese Vorstellung, die wir haben, ihr braucht in der Ukraine Schlafsäcke und Kleidung und was weiß ich, ist das überhaupt richtig oder haben wir da ein vollkommen falsches Bild dessen, was in der Ukraine aktuell notwendig ist? Was braucht ihr wirklich, Alec?
Also man muss mal sagen, also was der Putin geschafft hat, das ist die unglaubliche Zusammenhalt weltweit. Ja, also wir spüren jeden Tag Hilfe für die Ukraine. Wir haben gestern mehrere Transporter vollgemacht. Man muss aber dann so sagen, also die Schlafsäcke und warmen Sachen etc., die sind jetzt ausreichend. Es sind viele Leute und die auch dann das alte Zeug abgeben, ist auch gut so. In erster Linie fehlt, das ist natürlich medizinische Versorgung, was die Leute brauchen. Das sind so Schutzausrüstung, Drohnen und zum Beispiel Funkgeräte. Da habe ich gedacht, bei den drei letzten Sachen Entschuldigung.
Alles gut.
Ich muss jetzt kurz rangehen, weil ich muss jetzt ab und zu.
Alles gut. Sorry. Bitte geh ran. Also tatsächlich, wir nehmen das, wie ich gesagt habe, quick and dirty auf und das, was dringender ist, das hat Vorrang und Alec geht da jetzt gerade an was Wichtiges ran.
Ja, sorry, also ich bin wieder da, genau. Und dann habe ich gedacht, also die drei letzten Sachen, das ist natürlich für mich schwer zu organisieren. Das ist mit relativ vielen Investitionen verbunden und die kosten auch sehr viel Zeit. Und dann haben wir mit Henrik Kontakt gehabt und dann kam das Thema wirklich medizinische Versorgung und das finde ich wirklich toll. Das sind die notwendigen Sachen oder die... beginnend mit Schmerzmitteln und bis zu Standardversorgung für die Leute, die zum Beispiel im Bunker sitzen und haben keinen Zugriff auf einen Arzt oder Apotheke etc.
Ja, verstanden. Also eigentlich die medizinische Grundversorgung, die weiter aufrechterhalten zu können, das ist das Wichtigste, der Fokus. Also wir brauchen kein irgendwie Vorstellungen zu haben, dass es jetzt gerade um klar, Nahrungsmittel und so weiter und so fort, aber es ist Krieg. Also wir brauchen keine Amazon-Wunschliste oder sonst irgendetwas, sondern es geht um die Grundbedürfnisse eines kriegerischen Konfliktes, einer Auseinandersetzung.
Vor allem, ich habe die Lagerplätze auf der polnischen Grenze gesehen, also die Lager in der Ukraine, die sind alle voll. Die sind wirklich alle voll. Und es geht wirklich, also da sind vielleicht also etwas kompaktere Lieferungen, aber die sind deutlich mehr wert. Also insbesondere in der jetzigen Zeit. Und ich muss noch betonen, also wir versuchen also wirklich diesen Transport bis nach Kharkiv zu schaffen. Mein Kontakt hatte direkte Verbindung zum ukrainischen Parlament, Verkhovna Rada, und der hat an der Grenze einen Regierungsvertreter, der eventuell dann helfen wird.
Heißt für uns im Gesamtprojekt, dass wir die Unterstützung an den Ort bringen können, das liegt alles bei dir, bei deinen Kontakten, weil du mit deinem Wurzeln dort verankert bist und das, was unsere Aufgabe ist, Hendrik, ist eigentlich jetzt zu sammeln und etwas hinzubekommen, dass es in die Ukraine dann reinkommt. Ich nehme unglaublich viel Resonanz wahr. Wie ist es bei dir? Wo kommen bei dir die Einschläge, positiven Einschläge der Hilfsbereitschaft?
Also ich muss erstmal sagen, das Timing war natürlich perfekt. Alec und ich haben Montagabend telefoniert und wir haben beide gesagt, was können wir konkret jetzt tun? Und stehen Dienstagmorgen auf und sehen euren Post und hatten genau montagsabends, als wir unser Gespräch beendet hatten, diese gleiche Idee. Mhm. Und Wir haben dann gesagt, das müssen wir jetzt genau zu dem machen, was es sein kann, nämlich eine medizinische Versorgung von den Personen vor Ort. Und wie können wir das am besten schaffen? Alec ist aus der betroffenen Region, er beherrscht die Sprache, was natürlich auch eine große Hürde bei diesem ganzen Thema sein kann. Ja, und wir können jetzt natürlich von beiden Seiten arbeiten und die Kontakte nutzen, die Alec hat. Und wir müssen jetzt konsolidieren, wir müssen die Spenden und die Sachen sammeln und dann die Transporte auf den Weg schicken. Ja, und ja, da sind wir ja jetzt eigentlich gestern permanent irgendwie dran gewesen, auch Alec, der da die Kontakte aufgebaut hat und da mitorganisieren will. Und ich glaube, das muss sich jetzt alles ein bisschen einspielen und wir müssen schauen, wie viel jetzt in den nächsten Stunden noch kommt, weil ich habe ja gesehen, ihr habt jetzt gestern schon eine große Menge gehabt. Und jetzt über die Tage, über den Tag gestern habe ich auch noch von mehr Bestellungen gehört und mehr Hilfslieferungen. Und jetzt sind auch ja Personen unterwegs im Auto zu euch und bringen Sachen vorbei. Also wer weiß, was da jetzt noch, heute ist Mittwoch, zusammenkommt innerhalb der nächsten Stunden, ja.
Ja. Absolut, Luisa, gleich an dich weitergeleitet, weil du bist nicht nur die Ideengeberin, sondern der zentrale Punkt bei uns, die alle Fäden zusammenlaufen lässt. Wo stehen wir gerade? Was ist angekündigt? Wo ist unser Status in der Hilfestellung?
Also kurzum, mein Büro ist schon voll. Es passt eigentlich nichts mehr rein. Und die Lieferungen werden noch im Laufe des Tages kommen, egal ob per Post, per Auto. Es haben schon so viele Leute angerufen, möchten was vorbeibringen. Also es geht wirklich durch die Decke. Wir kommen kaum noch hinterher. Und ja, wir sind unendlich dankbar für alle, die schon gespendet haben. Und ja, wir freuen uns über mehr, immer mehr. Je mehr, desto besser. Mhm.
Irgendwas, was nur speziell heraussticht, wo du sagst, im Gesamtüberblick, hey, das fehlt uns noch unbedingt. Also vielleicht also der kleine Aufruf, hey, das ist es jetzt gerade aus der Liste, die wir zusammengestellt haben, da bräuchte man noch.
Also vor allem, ich denke mal, Kartons wären noch ganz wichtig, dass wir das alles noch umpacken können, sortieren können etc. Ansonsten, es ist egal was, bringt alles, was ihr bringen könnt.
Genau, also von unserer Seite aus tun wir unser Bestes, das dann möglichst schnell zu kommissionieren und weiter zu verarbeiten und dann an die richtige Stelle zu bekommen, dass Alec wieder mit seinen Kontakten das aufnehmen kann. Was ich mich die ganze Zeit frage, das ist ein ohne dass man unmittelbar in den kämpferischen Handlungen verwickelt ist, aber ein unglaublich gefährliches Unterfangen, sich überhaupt aus Schutzräumen und sonst was herauszuwagen. Und das nehme ich ja generell in der Ukraine so wahr, dass es ein sehr, sehr mutiges Vorgehen ist. Also ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass die Ukraine so lange durchhält. Sagen wir mal, wie es ist, so eine Übermacht, 130.000 Soldaten, ist es nicht gerade klein, dem zu Widerstand zu leisten. Wie ist da die Grundstimmung? Es geht nicht ja nur um den militärischen Widerstand, sondern es geht ja um den zivilen Widerstand, der die Grundversorgung aufrechterhält. Wie schafft ihr das, Alec? Also ich finde es unglaublich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich persönlich so stark wäre.
Also es ist ja tatsächlich so, ich telefoniere die letzten Tage mit meinen Freunden, die in Bunker oder in U-Bahn-Stationen Schutz suchen. Also die verbringen dort, ich würde sagen, 20 Stunden am Tag gefühlt. Also vielleicht kommen sie dann für ein paar Stunden raus. Die Leute sind jetzt in der Lage zu unterscheiden, ob das ein Raketenangriff ist oder Grad oder Bomben abgeworfen werden oder ob die Panzerschlachten in der Stadt stattfinden. Und die stumpfen ein bisschen ab. Ja, ich hatte vor zwei Tagen ich hatte mal eine Ex-Freundin aus meiner Studentenzeit und ich hatte mich verpflichtet gefühlt, alle Leute abzutelefonieren und die sind jetzt anders. Die sind jetzt älter geworden, die sind in einer komplett neuen Dimension. Das Problem ist, dass momentan auf der Landkarte, Russland ist natürlich riesig, Ukraine ist etwas kleiner, aber Ukraine ist nach wie vor ein Land größer als Deutschland mit 40 Millionen Einwohnern. Und dann mit einer großen, mit riesiger Konsolidierung, und wir haben ganz andere DNA. Und militärisch kommen die Russen nicht so wirklich weiter. Deshalb, also was ich immer gesagt habe, ich habe mir sehr viel Zeit verbracht mit der Geschichte, ja, und ich weiß deutlich mehr über die Kriegsgeschichte von dem Zweiten Weltkrieg, als es uns die sowjetische Propaganda vermittelt hat in der Schule. Ja, und man weiß, mit welchen Mitteln damals Krieg gewonnen wurde. Und mit viele Opfern und vor allem zivil. Deshalb, das ist jetzt ganz klar Strategie von Putin, von Russland. Also es läuft jetzt auch in Informationskrieg weiter in Russland. Also die Leute trotz der ganzen Stationen, also viele stehen hinterm Putin. Also das heißt, also ich kann das als Ukrainer nicht behaupten, es ist ein rein Putin-Krieg. Ohne Unterstützung aus der breiten Zivilbevölkerung hätte dieser Krieg nicht im Leben stattgefunden. Und manchmal verliere ich auch meine Hoffnung. Also heute habe ich also keinen guten Tag. Also ich bin unheimlich stolz, Ukrainer zu sein. Aber ich bezweifle langsam, ob so eine Stadt wie Kharkiv mit 1,5 bis 2 Millionen Einwohnern so lange durchhalten kann.
Mhm. Ja. Ja. Wir schreiten in der Zeit voran, aber ich glaube, wir könnten ewig weiter sprechen über das Thema. Es hat in seiner, ich sage jetzt mal, Perversion irgendwo eine Faszination. Also das klingt blöd, aber es betrifft uns ja alle so stark. Was ist ein Wunsch, den du hast, Alec, um das Abschlusswort bei dir zu behalten?
Ich bin natürlich jetzt extrem emotional und ich habe sehr viel Hass und so weiter und so fort. Aber ich bin natürlich nicht wirklich zuversichtlich, was die nächsten Taten von dem russischen Präsidenten angeht. Bedeutet, ich bin auch ziemlich zurückhaltend mit dem Thema Luftabwehr, ja, Luftraum über Ukraine sperren. Das ist das Thema, was uns alle, also wir sind jetzt wirklich an der Messerschneide. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und wir wissen nicht, also wie weit die gehen können. Meine Hoffnung, aber die ist noch ziemlich, also sehr klein, dass innerhalb von der russischen Gesellschaft, also, oder die russische Gesellschaft selbst merkt irgendwann mal, also wirklich entscheidend, dass so weit nicht weitergeht. Ja, ich hoffe, dass die Sanktionen auch dann Russland in die Knie zwingen und dass die ganzen Vorräte, die an der Grenze eingesammelt wurden in den letzten Monaten, die werden langsam knapp. Ja, also so sagt das uns auf jeden Fall die amerikanische Geheimdienste, dass die Russen angeblich bis 75% alle Waffen schon aufgebraucht haben. Das spricht auch über die Dimension, aber das ist immer noch viel. Also ich habe es gelesen, nach Einschätzung von CIA haben die Russen gestern circa 400 Raketen abgefeuert. Mhm. Ja. Jetzt habe ich gelesen, dass vor ein paar Minuten sind, glaube ich, 3 von den 11 russischen Landungsschiffen im Schwarzen Meer vor Odessa aufgetaucht. Also ich muss ja ehrlich sagen, also meine Hoffnung, also ich habe ständig irgendwelche Bilder, Märchen, aber meine Hoffnung stirbt langsam.
Okay, verstanden. Tatsächlich kein gutes Bild, das du zeichnen musst in der aktuellen Lage, aber ich hoffe, dass die Hoffnung, wie es so blöd heißt, zuletzt stirbt und dass die wirklich sehr, 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 sehr kleinen Beiträge, die wir hier leisten können, ein bisschen zu der Hoffnung oder zur Aufrechterhaltung der Hoffnung beitragen. Wir sind am Ende angelangt und Alec, vielen, vielen Dank, dass du uns, man hat es gemerkt gehabt und sieht es auch, wenn man dich vor sich hat, dass du emotional bist und die Situation dich mitnimmt. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass du mit uns über das Ganze gesprochen hast und unser Appell, ich glaube, Hendrik und Luisa, da hole ich euch jetzt nochmal ungefragt mit ins Boot, unterstützt uns, dass wir unterstützen können. Ich glaube, die Naivität und auch teilweise die Poliertheit, die wir des Westen in der Vergangenheit an den Tag gelegt haben, ist endgültig vorbei. Wir müssen was tun.
Ja, ich möchte nur im Namen der Ukraine einfach mal mich bedanken, weil diese Unterstützung ist keine also Basisunterstützung, sondern wirklich das schätzen wir sehr. Und das hat auch in der modernen Zeit, ich sage mal so, Hendrik hat das auch dann erzählt, dass wir mit ihm sehr eng und zusammengearbeitet haben und immer befreundet waren, auch in früheren Zeiten. Das ist auch dann eine gewisse Messlatte, die zeigt, ja, die sagt ganz klar, wer dein Freund und wer dein Feind ist. Ja.
Tatsächlich, ja. Ich glaube, mit den Worten sollten wir es belassen. Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Vielen Dank
euch dreien, vor allem dir, Alec, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir müssen solche Sonderfolgen nicht reproduzieren.
Vielen Dank.